Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Jochen Janke, ich bin mit meiner Gabi hier. Und wir kommen aus dem Christuszentrum Osnabrück, 200 Meter Luftlinie von hier entfernt. Und wenn einer den Namen vielleicht irgendwie mit jemandem assoziiert, dann ist es meine Schwester. Meine Schwester Angelika, ich glaube 99% der Anwesenden kennen sie. Und sie hat mir geschrieben, dass sie krank ist. Und sie war in Kenia und hat da was mitgebracht. Aber nichts Schönes halt. Und sie hat einen Infekt und finde ich ein bisschen schade. Aber hier ist eine Verbindung und ich, wenn ich hier so rumschaue, ich würde am liebsten so alle Namen nennen. Hallo, schön, dich wiederzusehen. Und das würde mich sehr freuen. Aber darum geht es gar nicht. Ich freue mich heute Morgen hier mit Gabi hier zu sein, mit euch das Wort Gottes zu teilen und auch den Start in der Allianz Gebetswoche. Morgen geht's gleich weiter. Heute sind die Themen entsprechend vorgegeben worden. Und das finde ich sehr schön, denn das soll uns auch miteinander verbinden. Und wir haben es heute schon gehört, Glaube setzt in Bewegung. Jetzt sitzt ihr alle da. Was ist das für ein Glaube, dass ihr sitzt? Aber ich möchte euch mitnehmen. Vielleicht geht das so. Kennt ihr das? Ihr seht manchmal am Fernsehen oder in Gesprächen, und bei mir ging das auch so, ich war vorletztes Jahr, durfte ich in eine Reha-Maßnahme gehen. Und dort wurde mir immer wieder gesagt, dass ich mich mehr körperlich bewegen soll. Und dann haben die mir auch erklärt, warum. Und das ist immer einleuchtend, ne, wenn die das so erzählen. Das ist immer einleuchtend. Und ich habe das dann auch entsprechend so gemacht und habe wirklich gemerkt, dass es mir gut ging. Vielleicht mal so ganz kurz, mir sollte der Hals versteift werden. Keine schöne Vorstellung. Und bestimmte Übungen spürte das deutlich, sie helfen tatsächlich. Und aber irgendwann ist eine Reha zu Ende. Und dann das Abschlussgespräch mit dem Arzt endete in etwa so. Wenn Sie nicht regelmäßig weiter in Bewegung bleiben, dann wird die Krankheit wieder zurückkommen und Sie müssen operiert werden. Ihre Entscheidung. Ich habe einen Vorschlag. Ich habe ein Rezept, ich schreibe es entsprechend auf. Sie fangen 6 Monate an, regelmäßig 2x die Woche zu trainieren. Sind Sie einverstanden? Stift in der Hand, da lag der Zettel. Ich konnte jetzt nur noch Ja oder Nein sagen. Oh, ja, habe ich gesagt. Unterschrieben, ich habe den Zettel mitgenommen und bin schweren Herzens losgegangen. Ich habe mich in Bewegung gesetzt und ich glaube, dass das jeder von uns sehr wohl kennt. Wir alle wissen, dass es Aufwand bedeutet, sich in Bewegung zu bringen. Aber wenn uns doch immer wieder gesagt wird, wie gut das uns allen tut, wie wichtig das ist für unseren Aufbau. Sogar es gibt Menschen, die glauben daran, dass wenn sie übergewichtig sind und sich in Bewegung kommen, dass das weniger wird. Und sie glauben das wirklich. Ich auch. Ich finde es aber so schön, dass wir diesen Predigten zuhören und sagen, das stimmt. Wir alle hören das und sagen, das ist die Wahrheit. Ich wusste ganz genau, dass der Arzt mir gesagt hat, Herr Janke, das ist die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit erstmal angenommen. Aber es gibt auch einige, die sagen, ich glaube dieser Wahrheit, aber ich habe eine andere Idee. Und die geht in etwa so, geht es auch mit weniger Aufwand, nicht so viel Bewegung und kaufen sich Pillen oder Pulver. Und nehmen Sie ein und sagen, ich nehme das mal ein, bewege mich nicht und dann wird es auch besser. Und Sie spüren und Sie merken, das bewirkt eine ganze Menge, aber am Ende doch nicht das, was einem versprochen worden ist. Und hier möchte ich gerne uns heute Morgen ein Stück nicht nur ermutigen, das wäre mir heute Morgen zu wenig, sondern ich möchte uns alle herausfordern, dass wir sagen, dass in der Bewegung, nämlich dass mein Glaube an ihn mich in Bewegung versetzt, dass das eine Herausforderung wird, die ich nicht nur höre, gutheiße, sondern auch annehme. Unterschrift unter dem Rezept. Und darüber spricht heute auch dieser Predigtext und du hast es in der Einleitung auch schon gesagt, es ging um Abraham. Und dort ist uns ein Predigtext gegeben, den möchte ich euch vorlesen. Das ist der 1. Mose 12 und dort die Verse 1 bis 3. 1. Mose 12, 1 bis 3. Dort heißt es, und der Herr sprach zu Abram: Geh, Bewegung, aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich möchte kurz beten. Herr, dein Wort ist gewaltig. Dein Wort ist wirkliche Kraft, dass wenn wir sie zu uns nehmen, es wirklich Neues schafft. Herr, wir beten, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, dass wir heute genau hören, was du uns hier heute Morgen hier zu sagen hast. Wir vertrauen auf deine Leitung. Wir vertrauen darauf, dass du uns nur Gutes gibst. Und das empfangen wir jetzt. Amen. Amen. Das glaube ich halt auch, dass wir immer wieder, sobald wir das Wort Gottes hören oder aber lesen, aus Predigten, wenn wir es singen, wir haben hier heute gewaltige Sachen proklamiert. Wenn wir das mehr glauben, dann kann es nicht anders, als dass uns das in die Füße geht und in die Bewegung setzt. Das wird so manche Not so attackieren, dass wir sagen, wir machen einen Unterschied zu der Welt, die draußen, weil sie schauen auf uns. Sie schauen darauf, ob das, was wir predigen, die Wahrheit ist. Und wir predigen immer mit unserem Leben. Und das hier geschah auch hier. Wir haben von Abram, dort hieß er noch Abraham. Später hat Gott ihm den Namen Abraham gegeben. Und hier spricht Gott zu Abram. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht ganz genau, warum hat Gott zu Abram gesprochen. Warum? Warum hat er das getan? War Abraham ein besonders guter Mann? War er besonders gottesfürchtig oder wie auch immer? Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, das möchte ich euch kurz sagen. Abraham kam aus einer riesengroßen Familie. Das war eine Sippe, das ist nicht mehr so wie heute. Da wohnte die ganze Verwandtschaft beieinander. Und sie verehrten Götter. Es waren Abraham hat Götter angebetet, sie verehrt. Wir wissen, dass er aus Ur in Chaldäa stammt und dass dort die ganze Sippe dort gelebt hat. Ur in Chaldäa, das ist heute Irak. Dort hat er mit seiner Riesengruppe Sippe gelebt. Und dort gab es allerlei Götter und man hatte sogar viele hatten auch in ihren eigenen Häusern Hausgötter. Können wir uns das vorstellen? Da war, es gab Tische, wo man dort Figuren hatte und man hat sie angebetet. Man hat sie ständig vor Augen gehalten und hat mit ihnen versucht zu kommunizieren, zu beten, dass sie Einfluss nehmen auf das Leben. Und hier erleben wir, wie Abraham in dieser Kultur groß geworden ist. In dieser Stadt Ur, heute ausgegraben, ein riesengroßes Monument, ein Götterbild, da wurde ein Mondgott angebetet. Und wir können ziemlich davon ausgehen, Abraham hat sich vor diesen Göttern niedergekniet und sie angebetet. Wow! Wie kann Gott zu so einem Menschen sprechen? Aber Gott spricht Abraham an und er tut es hier. Und das ist eine interessante Situation, dass Gott zu ihm spricht und wir können davon ausgehen, dass es wirklich nicht nur so ein bisschen war, so eine Religiosität, sondern das war tief in seinem Herzen. Und das macht so Spaß oder Freude, auch in der Bibel zu lesen. Schaut mal, das kann man herausfinden. Ich lese mal kurz eine Stelle, Josua 24, Vers 2. Da wird uns das richtig gehend bestätigt. Dort heißt es, so spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite vom Euphratstrom und verehrten fremde Götter. Das ging so zurück bis zu Terach, dem Vater Abraham und Nahors. Also hier können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, ja, fremde Götter angebetet. Gott hat sich Abraham, und hier ist es interessant, sich gar nicht so ganz genau wissen wir es nicht, wie er sich gezeigt hat. Aber er hat, Gott hat Abraham angesprochen. Und das ist das Erste, was enorm wichtig ist. Gott spricht immer Menschen an. Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift. Deswegen ist es so gut, wenn wir beten, komm, Geist Gottes, und rede du. Denn er ist es, der die Initiative ergreift. Wir verwechseln das manchmal und sagen, na Gott, ich bete viel, nun rede mit mir. Gott ergreift hier die Initiative. Und wenn Gott die Initiative ergreift, dann entstehen ganz neue Lebenssituationen. Die Bibel sagt, dass wir Menschen alle gar nicht nach Gott wirklich fragen. Dass uns Gott eigentlich egal ist. Römer 3, Vers 11. Keiner fragt nach Gott. Keiner fragt nach Gott. Alle versuchen und leben nach ihrer Fasson. Die Initiative geht immer von Gott aus. Und er offenbart sich so gerne Menschen. Können wir das verstehen, dass wir einen Gott haben, der wahnsinnig auf der Suche ist, heute Morgen Menschen im Herzen zu erreichen, mit ihnen zu reden, zu sprechen, zu sagen, ich bin wirklich hier, glaubst du das? Er bewegt immer noch Herzen, auch heute. Und das sind die Zeugnisse, die wir brauchen. Bewegte Herzen oder andere sagen brennende Herzen, aber Herzen, die eine Leidenschaft haben für sein Wort, für sein Reich, für sein Anliegen. Ihr seid alle wahrscheinlich ziemlich gute Bibelkenner. See Genezareth, wunderschöner See, heute sinkt er leider ab. Dort sitzen Petrus und Andreas und die sind im Fischgeschäft tätig. Und was passiert da? Jesus, ja, verstehen wir das? Jesus kommt zu ihnen hin und sagt, kommt, steht auf, kommt mit mir. Wieso haben die das gemacht? Entbehrt jeglicher Logik. Jakobus und Johannes sitzen dabei, flicken die Netze. Jesus kommt auf die zu und sagt, kommt, steht auf, folgt mir nach. Merkt ihr was? Interessanterweise gar nicht in einem Gottesdienst, ne? Die waren nicht im Tempel. Jesus geht weiter und findet Matthäus, der sitzt am Zoll und kassiert Knete. Der sagt, ihr müsst, bevor hier durchfällt, brauche ich Geld. Und Jesus kommt vorbei und in die Situation fordert er ihn auf und er kommt mit. Jesus ist derjenige, der immer wieder Menschen sucht und sie anspricht. Wenn einige sagen, naja, da war Jesus leibhaftig. Paulus, ihr wisst es auch, wie war das bei Paulus? Paulus, den würden wir heute einen Terroristen nennen. Warum? Was hat er getan? Er hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen wie du und ich zu töten. Kennen wir das heute noch? Hören wir sehr viel täglich in den Nachrichten, stimmt's? Er war ein Terrorist. Er würde heute zu Al-Qaida oder ISIS, dort würde er heute beheimatet sein. Er war unterwegs, um die Christen zu töten. Und was passiert? Gott kommt auf ihm zu und spricht ihn an. Und wenn mal spürte, wenn das ist kein normales Reden, das ist nicht mein Gedanke, das ist nicht eine nette, rührende Herzensangelegenheit, sondern er spürt ganz deutlich, Gott ist es. Paulus hat bis aufs Blut verfolgt, aber dann hat Gott ihn ergriffen, Gott hat ihn erreicht. Wenn Gott zu uns spricht, wenn er wirklich zu uns kommt und dann kann und dann wird das auf jeden Fall in deinem und meinem Glauben etwas bewirken. Wenn Gott zu mir spricht, bewirkt das bestimmt nicht, dass ich sage, ich finde es gut zu trainieren, aber ich bleib mal lieber sitzen. Ich belasse es so. Nein, Gott möchte viel, viel mehr. Er möchte uns. Im Hebräerbrief, da wird etwas, wie ich finde, wunderschön nochmal zum Ausdruck gebracht. Hebräer 1 und 2a, da heißt es, viele, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Und hier haben wir Abraham, da haben wir eine Geschichte gehört. Jetzt aber, sagt er, jetzt aber. Am Ende der Zeit hat er durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns gesprochen. das könnte mehr Begeisterung hervorrufen. Versteht ihr das? Jesus hat es, das ist schon geschehen. Und wie benutzen wir manchmal sein Wort oder seine leidenschaftliche Ansprache? Und hier sagt er, ich habe zu euch geredet. Und das gilt uns heute. Das ist doch eigentlich der Grund, warum wir rausgehen und sagen, wir müssen den Menschen das Evangelium predigen. Es gibt doch keinen anderen Grund, als zu sagen, er hat es uns schon längst gesagt, es ist die Wahrheit. Ich stimme Ihnen nicht nur hierzu, sondern hier. Und das geht in die Füße und das geht in die Hände. Das geht in eine Leidenschaft von Leben, die die Welt nicht kennt. So hat Gott das gewollt und so hat er versucht, er immer wieder herauszufordern. Er ist Abraham begegnet und es hat in ihm etwas freigesetzt. Jesus hat mal, das ist meine Lieblingspassage hier, Johannes 17. Genial, da hat Jesus, ich liebe das, mich da hineinzuversetzen. Jesus redet mit seinem Vater. Und er weiß, dass dieses Gebet, dass es Auswirkungen haben wird. Er weiß, dass Gott, sein Vater, ihn hört. Vers 20. Da sagt er, ich bete aber nicht nur für sie. Das war eine Gebetsgemeinschaft, da waren seine Freunde drumherum, so wie wir heute beieinander sind. Ich bete nicht nur für sie, für diese meine Jünger, sondern auch für die Menschen, auf die ihr Wort hin an mich glauben werden. Er meint damit, dass alle, die das Wort Gottes von ihm vernommen haben und es glauben und sagen, ich muss es weiter erzählen, dass Jesus seinen Vater darum bittet, dass er sagt, sie sollen glauben, sie sollen rausgehen und sollen erfahren, dass Menschen ihnen glauben werden. Warum? Weil sie so gut reden? Nein. Sondern weil Gott es selber ist, der Glauben schenkt. Weil Gott es selber ist, der diese Begegnung schafft. Aber wir sollen und dürfen von dieser Botschaft und ergriffen sein. Da heißt es, und ich kam kaum weg von diesem ersten Satz, und der Herr sprach zu Abram. Da könnte ich 10 Predigten rausmachen. Gott sprach zu Abraham. Und wenn Gott spricht, dann ist es immer ein tiefes, ein einschneidendes Erlebnis. Und es ist gut, und ich möchte euch auch dort heute herausfordern. Wenn du sagst, Gott hat zu mir gesprochen, und ich weiß, dass das wahrscheinlich 99% heute Morgen hier sagen will, Gott hat zu mir gesprochen, dann überprüf das mal, auch für dich heute Morgen. Was war das? Was bedeutet das? Und wann war das das letzte Mal, dass Gott zu dir, zu mir gesprochen hat? Weil wenn Gott spricht, bleibt nichts mehr so, wie es ist. Wenn der Glaube wirklich da ist und du spürst, weil du glauben kannst du nicht machen, glauben kannst du nicht erwirtschaften, du kannst keine Pille nehmen und dann wird es besser. Es kommt in Bewegung. Es ist ein tiefendes, ein einschneidendes Erlebnis. Und wenn Gott spricht, dann wird es so sein. Gottes Wort, der Glaube hervorruft, das ist eine verändernde Kraft. Eine verändernde Kraft, die alles verändern kann und alles verändern will. Gut, wenn jetzt aber Gott, jetzt möchten wir den Text schon auch noch weitergehen, wenn Gott aber nun zu Abraham gesprochen hat, dann ist das Erste, was uns wirklich auffallen darf, dass neben dem das Glaube geweckt wird, Gott aber dann sagt, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das ist eine Überforderung, Gott. Das geht nicht. Der sagt doch glatt zu ihm, verlass deine Heimat. Verlass deine ganze Sippschaft. Verlass alles, was du gewohnt bist. Abraham soll das Vertraute verlassen. Spätestens jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass in uns ein Widerstand erzeugt wird. Wir wollen das Vertraute nicht loslassen, stimmt's? Wir wollen das, was uns lieb geworden ist, nicht verlassen. Wenn Gott kommt und redet und herausfordert, bedeutet das immer, von etwas Abschied zu nehmen. Oh, das ist aber pessimistisch, was du jetzt hier predigst. Ich möchte das deutlich machen. Abraham war kein armer Mann. Gott hat nicht gesagt, verkaufe alles oder verschenke alles und dann folge mir nach und lebe als Eremit irgendwo in der Wüste. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, geh in ein unbekanntes Land. Also ich hätte sofort gesagt, Gott, wohin soll ich denn gehen? Also wenn ich schon Deutschland verlassen soll, dann muss ich schon wissen, Richtung Niederlande oder Richtung Polen. Wer war das? Gut, einverstanden. Das wird mir doch als erstes in den Sinn fallen, oder? Das hat Gott gemacht, in einem unbekanntes Land. Aber Gott nimmt einen nicht alles weg. Gott hat noch nie, ist das euer Lebenszeugnis, noch nie hat er irgendetwas, irgendjemand weggenommen. Noch nie. Aber er fordert Abraham jetzt auf, sein Vaterland zu verlassen. Und er soll alles das tun, was er ihm unterwegs sagen wird. Und damit fängt tatsächlich der Glaube an. Gott hat nicht gesagt, wohin und was. Er hat ihn schon noch mehr gesagt. Kommen wir gleich drauf. Aber am Anfang stand einfach, glaubst du das? Aufzustehen, in Bewegung zu kommen, setz dein Glaube dich wirklich in Bewegung. Bei Abraham war das so. Er musste nun das jetzt verlassen. Wer den Ruf von Jesus hört, der wird immer aufgefordert, auch Abschied zu nehmen. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du eine Predigt gehört hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch hier an diesem Ort eine Predigt gehört hast, wo du genau wusstest, das ist die Wahrheit. Gott spricht jetzt gerade zu mir. Ich höre es sehr deutlich, dass Gott mich meint. Stimmt das? Könnt ein paar so mal. Stimmt, oder? Wir spüren das. Warum? Weil der Geist Gottes in mir lebt und in dir auch. Wir spüren das, wenn die Wahrheit kommt. Und die Wahrheit, was tut sie? Sie macht immer frei. Das ist das, was auch auf Gottes Herzen ist. Deswegen sagt er, verlass dein falsches Denken. Das ist so heilsam, falsches Denken zu verlassen. Es ist so gut, das falsche Denken über sich selbst, ich tauge nichts, es zu verlassen. Am liebsten würde ich jetzt meine Biografie hier erzählen, weil ich bin geprägt durch etwas ganz anderem als das, was ich heute lebe. Warum? Weil Gott gesagt hat, verlass das alte Denken über dich selbst. Gott, ich denke anders über dich. Ist das wahr? Soll ich das? Steh auf, lerne mich neu zu kennen. Wir müssen und dürfen uns verabschieden, wirklich von einer falschen Religiosität. So ist das richtig und so ist das falsch. Also, so wie ihr Lobpreis gemacht habt, ist das richtig, mal bei aller Liebe. Das ist Quatsch, oder? Das ist so falsch, frei zu werden und zu sagen, ich möchte Gott anbeten mit meinen Brüdern und meinen Schwestern. Ich möchte, dass er groß gemacht wird. Das ist meine Leidenschaft, damit Menschen, die mich sehen, mich hören, mich verstehen, mein Leben ablesen, sagen, hier ist eine Kraft. Aber die kommt nicht aus dem Menschen. Wie gut ist es, dass Gott manchmal sagt, steh auf und verlass den und die und jene Menschen. Ich musste damals Menschen verlassen. Ich musste ganz nahe Personen in meinem Leben verlassen. Ich habe Abschied genommen, als ich Jesus kennengelernt habe. Als ich seinen Ruf gehört habe, musste ich Abschied nehmen. Wir müssen manchmal Abschied nehmen von Lebenszielen. Wir müssen Abschied nehmen von ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Und dann liest man irgendwann, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann geht der Satz, Gott sei Dank, noch weiter. Und alles andere, einige Übersetzer sagen, wird fallen. So, ach, danke, du sorgst dafür, danke schön. Okay, ich muss mich nicht kümmern. Ist es leicht? Nein, wir müssen es lernen. Aber wir müssen es immer wieder sagen, das ist die Wahrheit. Und ich will tiefer in diese Wahrheit, tiefer in diese Aussage hinein die Gott so sehr gefüllt hat. Was wäre, wenn? Darf man manchmal eine Predigt machen. Was wäre, wenn? Wenn du merkst, dass deine Ziele in deinem Leben nicht die Ziele sind, die dich wirklich glücklich und zufrieden machen oder ein erfülltes Leben geben. Was ist, wenn du merkst, dass du Gottes Geist gekommen ist und gesagt hast, deine Prioritäten in deinem Leben, sie decken sich nicht mit meinem. Abschied nehmen von Prioritäten im Leben, wer ist dazu bereit? Und Gott sucht noch Herzen, die dazu bereit sind, Prioritäten zu setzen, auch dann, wenn ich mir Erfolg, Karriere, wenn ich mir das ausgemalt habe und da gibt es auch tatsächlich einen Weg. Aber Gott sagt nicht selten, dass er sagt, das macht dich nicht stark, es macht dich nicht glücklich, es macht dich nicht zufrieden. Wenn Gott kommt, heißt es, ich weiß, dass das Wort gefährlich ist zu sagen, immer, wenn er zu mir spricht, gibt es immer auch einen Abschied von. Und viele erleben das auch. Wenn ich manchmal Gespräche führe mit Menschen, erlebe ich Folgendes. Sie sagen zu mir, du hast recht. Und du hast auch recht. Ich sehe, dass du hast es aus dem Wort Gottes abgeleitet, wenn wir Gespräche führen. Du hast recht. Ich gebe dir recht. Aber es fällt mir schwer, dem zu folgen. Es fällt mir schwer. Und ich gehe jetzt mal lieber weg und rede mit dir nicht weiter darüber, denn ich werde sonst herausgefordert. Ja, Glaube und die Begegnung mit Gott direkt, das bringt uns in Bewegung und das fordert uns schon stark heraus. Abraham wurde sehr stark herausgefordert. Kann es sein? Ich habe gedacht, darf ich das hier sagen? Ich bin heute Morgen begrüßt worden mit, kannst dich wie zu Hause fühlen. Mache ich jetzt auch. Kann es sein, dass hier heute Morgen Menschen sind, die ganz genau wissen, dass Gott eine Berufung in deinem Leben ausgesprochen hat? Ach, Gott hat es gesetzt. Und du weißt das auch. Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat mich gleichsam herausgefordert, in Bewegung zu kommen, zu glauben, in Bewegung zu kommen und natürlich etwas zu verlassen. Und deine Entscheidung war, ich verlasse es nicht. Ich glaube immer noch der Berufung. Aber ich habe nicht verlassen. Ich habe keinen Abschied genommen. Aber was würde geschehen, wenn man das Gott klagt oder sagt, Herr, hier bin ich. Geht das mit mir? Ich sage dir, Gott wird niemals ein Herz, einen Menschen, ein Anliegen, ein Schmerz irgendwie komisch behandeln, so dass es dir schlecht geht. Oder dass er deinen Weg im Leben nicht mit dir weitergeben kann. Aber Gott sei Dank, wenn wir Abschied nehmen, das wäre schlimm, wenn ich jetzt aufhören würde, hier zu predigen. Gott sei Dank hat eine Medaille immer zwei Seiten. Und die muss uns auch motivieren. Aber wir dürfen diese eine Seite, die ich genannt habe, nicht verheimlichen. Wir dürfen sie nicht sagen, das hat mit Gott so nichts zu tun. Das muss sogar unser Lebenszeugnis sein. Oder darf es auch sein. Vers 2 heißt es. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott hat mal zu Abraham gesagt, dein Volk, die aus dir hervorgehen, werden zahlreicher sein als der Sand am Meer, stimmt? Ich liebe sowas. Ich habe mal ausgerechnet, ich muss immer auf Uhr gucken, wie groß ein Sandkorn ist und wie viel in einen Quadratzentimeter reingeht. Und wenn du ein Weckglas voll mit Stranderde nimmst und ausbreiten würdest und einer würde sich die Mühe machen, die Körner zu zählen, ein Weckglas voll. ist die ganze Menschheit dieser Welt. 9 Milliarden. Was ist das? Und Abraham ist am Strand lang gegangen. Was hat er mit mal für eine Dimension gehabt? Hat gesagt, Gott, das ist zu groß, das kann ich nicht erfassen. Und er hat es auch nicht gesehen. Aber wissen wir und dürfen wir das heute auch mit Freude annehmen? Hier, wir sind die Nachkommen Abrahams. Gott hat sein Versprechen eingehalten, dass er die Pforten der Gemeinde niemals schließen wird und niemals überwunden werden können. Wir sind Zeugnis dafür und er wird es auch mit dem Volk Israel noch tun. Dessen dürfen wir gewiss sein, was er sagt, das wird auch geschehen. Gottes Versprechen sind gewaltig. Sie sind wirklich sehr, sehr gewaltig. Aber eins ist entscheidend wichtig, dass wenn wir etwas loslassen und ihm folgen, wird Gott uns immer, schreib das ganz tief in deinem Herzen, er gibt dir immer etwas Wertvolleres zurück. Wird es gleich sein? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du etwas loslässt, weil du Gott geglaubt und gehorcht hast, dann wirst du feststellen, dass Gott dir viel Wertvolleres, viel, viel Wertvolleres zurückgeben wird. Und von diesem Lied sollten wir singen. Von diesem Lied sollten wir aber nicht nur mit unseren Lippen singen, sondern mit unserem Leben. Das ist mein Leben, dafür stehe ich. Daran glaube ich, daran halte ich fest. Daran werde ich mein Leben lang festhalten, solange ich hier auf dieser Erde wandle. Was Wertvolles. Und Gott hat zu Abraham gesagt, ein großes Volk will ich aus dir machen. Segnen werde ich dich, einen großen Namen wirst du, zahlreich, nicht zu zählen. In Johannes 5, Vers 24, dort heißt es, und das sagt Jesus, können wir das heute mal so hören, so richtig mit der richtigen Brisanz, ich versichere euch, gibt es eine bessere Zusage oder Versicherung, gibt es hier Versicherungsvertreter? Wahrscheinlich. Jesus sagt, ich versichere euch. Und gilt die Versicherung jetzt dir und mir? Mir gilt sie. Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben gemacht. Stimmt das? Es ist mein Zeugnis, dass ich sage, ich weiß, dass Menschen, die das nicht glauben können, in Wirklichkeit tot sind. Und dass ihre Ziele und ihre Prioritäten und ihr Leben, dass es nicht ausreichen wird. Aber hier sagt Gott, ich versichere dir, wenn du auf mein Wort hörst und wenn du glaubst, dass es Gott, mein Vater ist, der mich gesandt hat, dann sage ich dir, du hast das ewige Leben. So schnell kann man das Evangelium predigen. Aber viele wollen uns nicht zuhören. Ich weiß, das klage ich auch. Aber Leben braucht, um es zu predigen, eigenes, verändertes Leben. Und das ist einzig und allein Jesus, der das in dir und in mir machen kann. Kann man das in irgendeiner Weise organisieren? Nein, es bleibt dabei. Jesus ist derjenige, der auf dich und auf mich zukommt. Ich möchte mit einem vorletzten Bibelvers zum Ende kommen. Paulus, ja, und Gott weiß, wie ich das meine, dieser Terrorist, ehemalige Terrorist, der hat im Philipperbrief folgende Verse. Ich lese für die, die das nochmal nachlesen, 7 und 8 und dann nachher springe ich zu Vers 14. Dort heißt es, Paulus, der das beide Extreme gelebt hat, der sagt, aber all dies, was mir früher als großer Vorzug erschien, habe ich durch Christus als Nachteil und als Schaden erachtet. Ich betrachte überhaupt alles andere als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Und durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Vers 14. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Und dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Hier sitzen nur berufene Männer und Frauen und Kinder und Kranke und Dünne und Dicke und Intellektuelle und weniger Intellektuelle. Wir sind Berufene. Und Gott ist treu, er hält seine Versprechen. Und wenn er das sagt und in diesem einzustimmen, was Paulus hier sagt, ist wirklich großartig. Es lohnt sich, mehr als alles auf dieser Welt wirklich sich in Bewegung zu setzen, Abraham als Vorbild zu nehmen und zu sagen, Gott, sprich zu mir. Du darfst alles in meinem Leben ansprechen. Alles. Du darfst alles berühren. Du darfst alles anfassen. Du darfst alles, über alles ein Wort sprechen. Und wenn Jesus ein Wort spricht, wenn er das spricht, wenn er sagt, steh auf und sei geheilt, wenn er es spricht, geschieht es. Das ist die Wahrheit. Und wenn das ein und andere in meinem Leben noch nicht so ist, wie Gott es mir gesagt hat, werde ich mich weigern, irgendetwas anderes zu verkündigen und zu sagen. Und indem wir einander stärken und so ermutigen, diesen Glauben raus deutlich zu sagen, das ist das, woran ich glaube. Das ist dann, woran ich festhalte. Denn ich habe schon bereits das ewige Leben. Damit beginnt alles. Gott kommt, er spricht mich an, er spricht dich an und er zeigt und sagt sehr deutlich, was er möchte. Und dann heißt es, Abschied zu nehmen. Abschied zu nehmen von dem einen oder anderen. Aber dann wird Gott dir zeigen, was er in deinem Leben tun will. Gott bewirkt nicht nur das Wollen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich will ja wohl, aber meine vielen, vielen, 100.000 Erfahrungen im Leben sprechen eine andere Sprache. Ich komme nicht gegen an. Ich sage dir, willkommen im Club. Es ist die Wahrheit, ja, aber das Vollbringen macht auch er. Wir müssen auch beides sollen und dürfen wir sagen. Wir können, und du und ich, wir können es nicht aus eigener Kraft. Aber seine Kraft in meinem Leben, seine Kraft in dieser Gemeinde, das ist die Botschaft, die ich gerne euch weitergeben möchte, wo wir einander uns gegenseitig ermutigen sollten. Nichts Trennendes, sondern ihn zu verkündigen, ihn groß zu machen. Und unser aller Leben darf gerne und ausschließlich dafür ein Zeugnis sein. Amen. 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 Ich möchte gerne mit euch beten und ich möchte euch gerne am Ende der Predigt in ein Gebet mit hineinleiten. Und ich möchte so beten, als ich mache mich nur zum Sprecher für uns alle. Das ist so gut, dass wir jetzt mit ihm reden und nicht mehr anders. Jesus, wir möchten jetzt zu dir kommen. Wir möchten ganz bewusst uns an dich wenden. Jesus, das Erste, was wir dir unbedingt sagen müssen, ist, unser Herz glaubt, dass du jetzt hier bist. Alles das, was uns ausmacht, wir wissen, du bist jetzt hier. Und du siehst ganz genau, du hörst ganz genau, was in unserem Herzen gerade vorgeht. Und Jesus, hier sind wir und sagen, wir haben kaum Mut, dich so anzusprechen. Wir möchten am liebsten nach unten schauen und dich nicht anschauen. Aber einen ganz kurzen Moment haben wir erkannt, Jesus, dass du es bist, der hier ist und der uns nicht verdammt, der uns nicht niederdrückt, der uns nicht anklagt und der uns niemals fertig machen will, sondern du sagst auch heute Morgen, ich spreche dich neu an. Ja, es ist vieles in der Vergangenheit gewesen. Aber heute Morgen stehe ich hier vor dir und sage, Jesus, ich glaube dir mehr als alles andere auf dieser Welt. Ich glaube dir mehr als das, was ich so oft ausgesprochen oder proklamiert habe. Ich möchte neu dir sagen, sprich zu mir, komm zu mir und rede mich und sprich mich an. Ich weiß und habe heute gehört, was es bedeutet, aber ich möchte dir sagen, dann schaff auch in mir, dass ich aufstehe und mich in Bewegung setze und zu dir zurückkehre. Ich möchte dir, wie Abraham es später einmal gesagt hat, als du ihn zum wiederholten Male gerufen hast, wir möchten heute Morgen zu dir sagen, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ich bin hier. Rede du. Setz mich in Bewegung. Vollende es du in mir. Amen.